Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis in die Kiebeige.
Heute haben wir den schönsten Tisch verwünscht.
das ist wirklich fürchterlich.
Der Tisch ist wirklich einfach...
Das passiert, wenn
schon ein bisschen gebraucht wurde.
Abgeputzt wird. Ja. Über irgendwie 30 Jahre.
Normalerweise legen wir immer so die Hände auf den Tisch, aber jetzt genieren wir
so. Also komm, schau mal nach die Kamera, sagt den Leuten heute, das ist der Stehplatz Brücklifeld. Herzlich willkommen, Nick. Wir sind wieder mal on air. Ein bisschen improvisiert, wie man sieht. Wir bitten nicht schon darum, falls es sich nicht so gut tut wie auch schon. Da liegt es einzig und allein daran, dass unser Edeltechniker, der Baski, irgendwo am Velofahren ist in Südtirol. Aber wir schaukeln das schon. Ja, ja. Also, wir müssen wahrscheinlich, oder sportlich läuft es ja mega gut. Da müssen wir natürlich auch thematisieren. Und trotzdem liegt ja jetzt gerade so in dieser Nazi-Pause liegt ja noch so ein bisschen ein Thema auf der Hand, das wir schnell besprechen müssen. Du hast aber da so eine ganz spezielle Rolle. Natürlich geht es um den Elsa Zverotic, wo der FCA auch eine interne Untersuchung jetzt ausgelöst hat, wo, glaube ich, deiner Redaktion so gewisse Geschichten schon bekannt sind, irgendwie seit dem Frühling, haben deine Gespöndli gesagt. Nick, eben, du bist jetzt hier in einer schwierigen oder so ein bisschen in einer Doppelrolle. Wahrscheinlich kannst du gar nicht so viel erzählen. Wir wissen offiziell vom FCA auch, wissen wir ja nichts, außer das, was sie in einer Medienmitteilung geschrieben haben, eben, dass es eine Untersuchung gibt, ohne wahnsinnig Detail nennen. Hast du noch einen Primeur, den du veröffentlichen kannst, oder musst du schweigen, vertraglich wegen deinem Arbeitgeber?
Ja, nein, weder noch. Also, ich glaube, ich bin nicht federführend jetzt in dieser Geschichte, was da alles vorgefallen ist. Weiss ich auch nicht genau. Meine Faktenlage am Schluss ist ja bekannt. Es ist, es gibt die interne Untersuchung, was ihm genau vorgeworfen wird. Ist aktuell noch nicht bekannt.
Ich gehe und auch nicht von welcher Stelle, dass ihm irgendetwas vorgeworfen wird, oder?
Ja, genau. Ich gehe davon aus, dass der FCA auch, sobald dann die Ergebnisse von dieser internen Untersuchung bekannt sind, dass man die dann auch relativ transparent wird, ja, den Fans zeigen. Am Schluss stellt sich die Frage, und ich glaube, das ist ja eigentlich die wichtige Frage, die man sich sollte stellen bei dieser ganzen Geschichte. Was macht es? Was löst es aus? Gibt es nachher ein gestörtes Verhältnis zwischen dem Sportchef und der Führungsetage, Verwaltungsrat, der ja entscheidend war jetzt auch bei dem Prozess, das man da gemacht hat. Und was ich einfach kann sagen ist, wenn man da so ein bisschen das Umfeld gespürt, beim FCA gehe ich davon aus, dass sie eigentlich da sich das nicht gross also ich kann lassen. Ich kann den Eindruck, sie stehen enorm hinter dem Elsat. Ich glaube, der Elsat selber nimmt auch sehr stark mit, die ganze Situation. Und ja, also eben, sofern natürlich die Resultate so rauskommen, wie alle vermutet, zumindest mit denen, die ich jetzt geschwätzt habe über die ganze Geschichte, dann glaube ich, wird man ganz normal zum Tagesgeschäft können wieder rübergehen. Und
das ist noch spannend, weil also eben, wir haben auch ganz klar gesagt, wir wollen da nicht spekulieren, wir wollen das Thema so anlegen, wie wir es hören, weil wir nicht aktiv involviert sind, weil wir natürlich bei die Stellen hören, was bis jetzt gegen rausdringt, das ist halt mega wenig. Und wir haben ganz klar gesagt, wir wollen keine Spekulationen haben, im Gegensatz eben zum Beispiel zu der Redaktion von der Aargauer Zeitung, die im Talk relativ lang und breit dann eben ausdiskutiert hat, egal ob etwas hängen bleibt an dieser ganzen Geschichte, dass das Verhältnis dann irgendwie, dass das eigentlich nicht mehr zu kitten ist und dass dann irgendwie der Elsat irgendwie müsste wahrscheinlich irgendwo noch jemand anders unterkommen und so weiter. Da wissen wir definitiv nicht, ob das irgendwie der Fall ist. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig, irgendwie mal noch, vielleicht einmal noch zu sagen, weil eben im Moment ist Faktor relativ dünn, oder?
Eben, schlussendlich gehört es auch zu der Berichterstattung, dass man über so Prozesse natürlich auch informiert, oder? Es ist klar, du hast es am Anfang angesprochen, es ist ja eigentlich momentan sportlich, könnte es gar nicht besser laufen. Es kommt jetzt halt wirklich irgendwie aus dem Nichts raus, die ganzen Informationen. Und trotzdem ist es ja der Auftrag von den Medien am Schluss auch, dass wenn so Sachen eben vorgehen, dass man da einmal quasi den unbequemen Weg geht. Spekulationen eben etc., dass das alles dazu gehört, zu dem ganzen Journalismus, das finde ich auch ein Stück weit legitim. So, ich glaube, es gibt wie zwei Arten, die man kann betrachten kann. Das eine ist so, eben, klar, Befürchtung, dass es da ein nach dieser ganzen Geschichte ein bisschen, vielleicht ein gewisses Vertrauen nachher gestört ist. So, ich meine, eben, wenn man einfach sich momentan die bekannten Fakten anschaut, so, finde ich jetzt nicht zu weit hergeholt, dass man sagt, ja, aber wie ist es denn nachher zwischen Sandro und Elsat, kann das überhaupt? Aber, eben auch nochmal, wenn ich jetzt auch schaue, so die vergangenen Monate und so, ich habe immer den Eindruck gehabt, ein Markus Mahler, ein Sandro Burken, ein Zverdic, die sind sehr, sehr eng beieinander. Eigentlich fast schon ein bisschen unvorstellbar, dass da einen irgendwie hintendurch noch, unrechte Dinge tut, ohne dass das irgendwie die anderen würden merken. Ich nehme das so wahr, dass die eigentlich schon sehr eng zusammenarbeiten und dass jetzt einfach die ganze Geschichte wirklich einfach auch im Interesse vom Elsa Zverdic, dass er am Schluss nachher kann anstehen und sagen, hey, ich habe wirklich nichts gemacht.
Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich bin in der letzten Zeit nicht so, oder habe ich immer wieder so ein bisschen die angesprochen, natürlich auf euch bei der Aargauer-Zeit, wo ich ein paar Sachen immer wieder gefunden habe, die Art und Weise, wie man berichtet und so weiter, könnte man auch anders, aber ohne, dass man muss einfach Fan sein in der Redaktion. Da finde ich es auch legitim, eben in dem Moment, wo der FCA auch selber tätig wird und eine Untersuchung einleitet, finde ich es auch legitim, dass man darüber schreibt. Ich glaube, im Gesamten hat man das relativ, finde ich jetzt persönlich, relativ behutsam gemacht. Und damit ist es auch okay, wenn man das, was man weiss oder das, was man schreiben darf, gewisse Einschränkungen haben auch Journalisten, dass man das auch macht. Oder? Von
her. Eben, genau.
Case einfach, closed. Oder, genau, einfach, oder einfach den Fall mal auf Eis gelegt, bis auf Weiteres, bis wir wissen.
Da, wo ich vorher einfach aussagen will, ist nochmal wichtig zu sagen, es gibt einfach wie so zwei Vermutungen, wo man darf haben, wo man kann haben, aufgrund von dem, was bis jetzt bekannt ist. Wie schon gesagt, wenn wir da mit dem FCA mit dieser Seite reden, haben alle irgendwie das Gefühl, das kommt gut raus und nachher geht es ganz normal ins Tagesgeschäft weiter. Befürchtung, dass es eben ein bisschen etwas nachhaltig kann mit der Gemütslage anstellen, die ist okay, die dürfen wir haben. Gehört wie so ein bisschen beides dazu, dass es die verschiedenen Sichtweisen gibt. Ich möchte einfach noch schnell dazu sagen, eben, offiziell heisst es ja, es betrifft das Transferwesen. Was jetzt da genau Mailsam vorgeworfen wird, ist öffentlich nicht bekannt so. Aber es zeigt halt auch wieder, es ist einfach auch als Sportchef in dem ganzen Spiel mit Spielerberater etc. Das ist schon, sage ich jetzt mal, sehr, sehr heikles Terrain, wo man sich sehr, sehr schnell auch kann die Finger verbrennen kann. Das weiss ich einfach jetzt inzwischen aus Erfahrung. Ich bin jetzt doch erst ein paar Jahre schon Fußballjournalist. Und das sei einfach noch dazu gesagt. So.
Also, aus Fansicht muss man sagen, wir hoffen, glaube ich, extrem mit allen anderen FCA-Fans, dass einfach gar nichts hängen bleibt, weil der Erfolg, der sich einstellt in der letzten Zeit, der geht im... Es hat zumindest aus sportlicher Sicht hat er extrem recht, was er gerade macht, weil wir grüßen von der Tabellenspitze mit nur Sieg. Wir haben die erste Cup-Runde überstanden gegen Wolle, können uns freuen, glaube ich, auf Mitte September auf eine coole Cup-Affische gegen IB. Ich fange schon an. Ich glaube, ich muss noch ein Leintuch anfangen bemalen für Loris Benito, wenn er schon mal zurück ins Brückli-Feld kommt. Oder? Und so, von dem her, das Tagesgeschäft im Moment ist halt einfach weiterhin extrem cool. Oder nicht? Also, einfach zum Übergang ist ganz elegant, irgendwie so ein die fröhlichen Themen
über den Schiff. Mir fällt primär jetzt einfach mal etwas auf. Und du bist immer ein bisschen, in letzter Zeit ein bisschen Fan von den Gegnern vom FCA. Simon Enzler, Loris Benito. Was ist mit dir eigentlich los?
Also was man muss sagen ist, der Loris Benito ist, würde ich definitiv nie als Gegner betrachten. Egal. Außer er würde mal zu Real Madrid gehen, dann wird es für mich ganz schwierig. Okay. Aber für ihn nein, ich glaube, er ist nämlich auch ziemlich für die anderen dort in Spanien. Aber ja, also ich glaube, ihn würde ich nie als Gegner bezeichnen. Aber ja, wenn coole Kicker ins Brückli-Feld kommen, da haben wir ja auch gegen Al Hilal gesehen, dass das die Leute interessiert und fasziniert. Wenn coole Kicker ins Brückli-Feld kommen, dann kann ich mich schon begeistern. Ja, wieso nicht?
Ja. Okay, ja, das seid ihr gegönnt. Trotzdem kommt er an den Herren und will natürlich den FCA rauskegeln im Schweizer Cup. Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, also so gut, wie es gerade in der Meisterschaft innen läuft, muss ich sagen, ey, Fokus lieber auf die Meisterschaft in dieser Saison. Wenn es gegen IB nicht lange tut, dann kann man ja durch den mit dir zusammen am Loris weiter hinter den Daumen drücken in dem Wettbewerb. Ja.
Das ist noch schön, wenn es weiterkommen kannst. Wenn IB weiterkommt, kannst du wenigstens IB den Daumen drücken, weil der Löhrer dabei ist. Aber nein, aber also, zum vielleicht noch schnell, bevor wir über die Liga reden, Ich komme immer so ein bisschen die Diskussionen, eben, die Göpp ist doch nicht cool und nach der ersten Runde ist es eigentlich eh nicht mehr so lässig, weil dann doch halt die meisten Aussenseiter oder die meisten unterklassigen Mannschaften schon ausgeschieden sind und so weiter. Ich finde den Göpp, ich habe mich total wieder irgendwie verliebt in Göpp. Ich finde es macht wirklich Spass. Also natürlich vor allem die erste Runde. Wir haben jetzt auch einfach Glück gehabt mit dem Martin Wolle, wo natürlich ein cooles Duell ist gegen langjährige Kantonsrivalen. Heute ist das Duell natürlich nicht mehr gleich heiss, ist schon klar, einfach der sportlichen Realität geschuldet. Aber geniales Auswärtsreisli gsi, auch letztes Jahr schon gegen Sohr, oder? Wo du wirklich gefühlte 200 Meter musst laufen und trotzdem ist es ein Auswärtsspiel.
Aber,
und so, also
aber den Match selber hast du schon gesehen wollen, oder?
Ja.
Das ist schon eher eine zähe Geschichte.
Es ist ganz einfach, wir haben gewonnen. Ja. Wir sind eine Runde weiter, wir dürfen uns den Match gegen IB jetzt gönnen. Dank dem Siegen wollen. Es war ein cooles Pferdchen, ein cooles Reischen. Entsprechend, es gibt eigentlich gar nichts zu mäkeln. Also, ich meine, diese Saison haben wir, glaube ich, noch ganz wenig Spiele, gloriose Siege errungen, wo nie, wo keine Sekunden irgendwie Zweifel aufkommen, dass wir nicht irgendwie mit 3-Goal-Unterschied irgendwie gönnen. Da hat's, also ich habe es zwar letztes Mal gesagt, ich habe es cool gefunden, es ist so, bei mir ist so eine Ruhe eingekehrt, dass ich das Gefühl habe, dass das Selbstverständnis irgendwie bei mir ist einmal gekommen. Also wir verlieren kein Match, aber wir gönnen sie nicht, wir gönnen sie aber dann nicht irgendwie mit 3-Goal-Unterschied und es ist totale krasse Überlegenheit oder irgendwie so, das ist es nicht, aber hey, wir haben noch keinen verloren. Also ich kann mich irgendwie nicht beschweren.
Ja, es ist beschweren tut sich momentan gar niemand. Das ist eigentlich eher.
Und es kommt noch dazu, der Nyon-Match war ein absolutes Spiel zum Zuschauen, weil absolutes Chaos, 9 Goal. Was willst du mehr?
Ja. Also ich habe am Freitag nach dem 1-0 in Rapperswil noch ein bisschen länger mit dem Brunello Fazit ziehen. Jetzt so, sag jetzt mal, ja, noch nicht das erste Quartal durch, aber einfach so Länderspielpause jetzt vor der Brust mal durchschnaufen. Und er hat auch gesagt, eben, also, auch wenn es 2-3 Punkte weniger wären auf dem Konto, es wäre auch dann schon ein fast perfekter Saisonstart. Jetzt ist es halt momentan wirklich perfekt und manchmal muss man sich fast ein bisschen kneifen, dass schon sehr vieles einfach aufgeht. Dass sich zum Beispiel die neuen Spieler schon, ja, eigentlich, also, wenn zwei von diesen fünf sind ja schon Leistungsträger, oder?
Innerhalb von kürzester Zeit. Daniel Affe,
ja,
oder?
Natürlich.
Ja, sprichst du an.
Genau. Also dass da gerade alles so funktioniert, auch mit dem Systemwechsel. Ja, also das hast du eigentlich wirklich nicht können erahnen.
Und weißt du, was finde ich noch wichtig? So ein bisschen, also eben, wirklich halt auch wieder aus Laiensicht, es ist nicht einfach nur ein Knurz. Weißt du, es sind nicht unattraktive Spiele. Es geht etwas auf dem Platz. Eben, darfst du auch mal einen auf die Kappen bekommen, das wird ja zwangsläufig passieren, die Saison. Ich glaube, wir marschieren nicht mit null Verlustpunkten durch. Ich glaube, für das muss man nicht ein Prophet sein.
Gut, im Brückenfeld passieren immer so eine komische Sache.
Aber es ist nicht einfach nur ein Gewurstel, sondern es hat Hand und Fuß. Du sprichst die richtigen zwei an. Die haben sich notlos in das Team eingefügt.
Also auch die anderen funktionieren gut. Also Victor Bötti hat sich jetzt noch nicht so können zeigen, aber wir jetzt später Ramon Guzzo, wo er zum Zug kam, gegen Sadlo Sanusi, hat
mir total gut gefallen. Und wenn es ein Wurstel ist, dann ist es der Viele, der zwei Goal macht, weil wo vielleicht ein bisschen gewurstelt gewesen sind, aber eben auch okay.
Mit gütiger Mithilfe des Gegners. Aber das ist ja der Punkt, auf das wir vorher noch schnell rauswählen. Auch jetzt der Match in Rapperswil, das ist ja jetzt kein Glanzstück vom FC Aarau gewesen, genau. Das ist ein Arbeitssieg gewesen. Und am Schluss, der Ball, der das Spiel entscheidet, ist ja auch noch ein Goalie-Fehler, oder? Also, aber wenn du halt das Momentum auf deiner Seite hast und dann hast du halt gerade noch einen Wallum Fasli, der wahrscheinlich gerade mit der allerbreitesten Brust von der Challenge League umeinander läuft.
Dann haben wir noch schnell etwas zu besprechen.
Ja, ja, dann gewinnst du halt eben auch diese Match. Das hast du eigentlich so ein bisschen ähnlich ja auch schon gesehen bei dieser Siegesserie, wo wir letzte Saison hatten. Nur habe ich jetzt schon das Gefühl, so jetzt ist es schon nochmal, es ist alles noch ein bisschen besser zusammengewachsen und das Konzept verhält nochmal besser und sie stehen defensiv auch nochmal wirklich besser wie damals. Bei dieser anderen Siegerserie hast du dann wirklich viele Spiele zum Teil gehabt, wo du gedacht hast, so uff, immer kann so ein Match nicht gut gehen. Und jetzt ist schon das Gefühl anders, weil es einfach, es basiert alles auf einer maximal stabile Defensive, die sich eigentlich, wenn man das NIO-Spiel ausklammert, und ich finde, man darf einzelne Matches auch ausklammern, irgendwie mal so einen Kackabend verwitschst halt einfach, wo dann auch trümmelige Goals hier fallen und so.
Kackabend mit 3 Punkten.
Ja.
Ich will es einfach betonen.
Ja, ja, genau. Aber wenn du den Match ausklammerst, musst du ja wirklich sagen, bist du eigentlich auch defensiv absolut überragend unterwegs. Also 4-0 und sonst wirklich nur das eine Gegengoal jetzt in Wiel, das ist brutal stark.
Und eben, wenn du so ein Kackspiel nachher heimtust, gibt es ein wahnsinnig gutes Gefühl, weil es ist ein super unterhaltsamer Abend gewesen. Aber, es gibt andere, bei denen ist die Lunte ein bisschen kürzer, die haben, wenn dann einmal so den Live-Ticker auf der FC Aarau-App noch so ein bisschen nachschaust, oder, wo die einen oder anderen sich nicht mehr so spüren und wenn es ein Gegengoal gibt, schon finden sowieso Vorstand raus, Trainer raus, die ganze Mannschaft austauschen, jetzt brauchen wir endlich mal etwas Vernünftiges und dann gewinnst du halt dann doch noch 5-4 und hast die 3 Punkte und dann werden die dann auch ein bisschen schweigsamer.
Ja, das ist doch schön, all die Emotionen, wo so während dem Spiel um sind.
Ich frage mich, wer genug Zeit hat zum so
es schreiben. Es gibt Leute, die müssen das halt äußern, das gehört ja.
Genau, aber eben, wir haben noch ein bisschen Hausmeisterliches, wo wir schon noch sagen müssen. Wir haben die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, seit dort läuft. Also vielleicht müssen wir uns gar nicht entschuldigen, sondern können sagen, haben wir gut gemacht. Weil vor ein paar Wochen habe ich gesagt,
du hast genau den bisherigen Verlierer gesucht.
Für mich ist der Wallum Fasli so ein bisschen der Verlierer von dem wahnsinnig erfolgreichen Saisonstart, weil er halt nicht gleich können brillieren wie andere. Ja, seither haben wir ein paar Matches gespielt und seither ist er einfach unsere Versicherung Nummer 1, oder? Macht entscheidende Goal, macht einen unglaublich befreiten Eindruck, ist plötzlich wieder der, wo man sich wünscht, dass er auf dem Platz so spielt, wie er es gerade macht, oder? Also grossartig in den letzten Wochen, oder?
Ich glaube, er hat einfach wirklich einen Moment gebraucht, um sich auch, neu zu orientieren, weil das darf man schon nicht vergessen. Letzte Saison die Offensive hat mit Flügelspielern Sofian Balu, Niki Georgiev, der ja sowieso lang sein kongenialer Partner war auf dem Feld. Es hat anders funktioniert. Er hat Leute neu bei sich gehabt, wo er immer wieder hat können, durchkombinieren. Es waren auch andere, sage jetzt mal, Kreativspieler um ihn herum, die selber auch mal in ein 1-1 gegangen sind, Dribbling-Situationen können lösen und die Dynamik hat sich jetzt komplett verändert, oder? Es fliegen viel mehr einfach lange Bälle in die Spitze. Er muss manchmal auch die tiefen Läufe machen, es ist ja nicht immer der Afri oder der Viele, Keine, sondern der Bruni möchte schon auch, dass zum Beispiel auch ein Wallon oder ein der Batsche mal tief laufen, um einen langen Ball zu holen und dann vielleicht irgendwie wieder in den Rückraum spielen. So. Und das ist auch für ihn, er hat sich nicht irgendwie auch müssen neu drinnen finden. Plus, ich konnte mit ihm lange reden nach dem NIO-Spiel und dort hat er mir auch gesagt, ja, er hofft eigentlich, dass er mit dem Dorian Derbatsch jetzt auch so die Connection bekommt, die er jahrelang mit dem Djordjev hatte. Und er hat das Gefühl, dass Derbatsch die technische Veranlagung hat. Aber es braucht natürlich Zeit. Eben. Dorian ist jetzt auch erst in dieser Saison Stammspieler.
45 Minuten dabei.
Und sehr jung und er macht es eigentlich bis jetzt sehr gut. Ist jetzt übrigens auch belohnt worden mit dem Aufgebot für die 21 Nazi. Spiel ist ja dann am Montag in einer Woche hier im Brückenfeld gegen Albanien. Das ist ein Qualifikationsspiel, wo der Dorian jetzt auch eine Rolle kann einnehmen. Ramon Guzzo übrigens auch nominiert worden. Also nebendran erwähnt, aber ja, all das ist für den Fasslug momentan so ein bisschen, sind so ein bisschen die Themen, die er sich müssen zurechtfinden musste. Und es klappt von Spiel zu Spiel besser. Was er jetzt einfach, eben, was man einfach bei ihm brutal merkt, ist, wenn er einmal merkt, dass weil es das richtige Zielwasser für ihn ist, so, dann, dann fliegen die Bälle links und rechts, der gegnerische Goalie um die Tore. Und ich meine, jetzt schaut er da mit 6 Goal in 6 Spielen. In den letzten 3 Matchen hat er aber leider von 5 gemacht. Also,
ja, und ich glaube einfach auch, also ich kann mir vorstellen, Brunello Jacopetta hat wahrscheinlich noch selten so gut geschlafen wie in den letzten Wochen, weil man einfach irgendwie mehr, also natürlich einerseits einfach, eben, weil man jeden Match gönnt, aber auch, weil er sieht, dass er eben genug also einen Kader hat, wo er kann von Spiel zu Spiel verändern, dass er Leistungsträger hat, wo, wenn es am einen vielleicht nicht so gut läuft, der andere sofort die Lücken irgendwie füllt. Dass er einen Ersatz hat für einen Linus Obexer, wo du glaube schon, weiß gar nicht, da gesagt hast oder in der Zeitung geschrieben hast, eben, dass er zwar im Moment brutal spielt, aber wahrscheinlich nicht die ganze Saison so kann durchhalten und prompt hat man ihn einmal auf der Bank gelassen und man hat einen valablen Ersatz gefunden in dem Match und so weiter und so fort. Also ich glaube, im Moment ist einfach auch noch cool zu sehen, eben, du hast relativ viele Erfolgsfaktoren in dieser Mannschaft. Du bist nicht abhängig von einem allein im Moment. Und eben, wenn es einem nicht so läuft, dann brilliert gerade ein anderer. Und das ist eben, darum, ich wiederhole mich, ich weiss es, aber eben, es ist im Moment wirklich so, du kommst ins Stadion oder schaust im Fernsehen, wie auch immer, und hast so nicht das Gefühl, dass irgendetwas könnte passieren. Also das Selbstverständnis ist mir ja wirklich fremd, aber ich könnte mich wirklich daran gewöhnen. Das ist einfach schön.
Ja, absolut. Ich habe halt öfters mal behauptet, dass sie brauchen unbedingt noch einen Spieler. Das Transferfest geht ja langsam zu Ende. Es gibt gerade andere Themen rund um den Sportchef momentan, muss man auch sagen. Es ist gerade schwierig einzuschätzen, ob noch etwas passiert, aber es scheint momentan tatsächlich so, dass die Mannschaft zumindest bis zur Winterpause ein Rüstzeug hat, um können die Liga zu dominieren. Wobei, können wir sicher am Schluss auch noch dazu, es gibt schon auch noch ein paar also man muss schon auch noch den Warnfinger oder den Zeigefinger ein bisschen umfuchteln. Es gibt schon 2-3 Baustellen, wo man noch muss in Betracht ziehen. Aber zumindest bis zur Winterpause habe ich schon das Gefühl, verhebt der Kader, verhebt die Breite von dem Kader. Aber klar, wenn du nachher wirklich nochmal möchtest sagen, hey, wir wollen das Risiko, dass wir nicht direkt aufsteigen, absolut minimieren, habe ich das Gefühl, musst du vielleicht in der Offensive schon nochmal nachlegen. Bei dieser Meinung bleibe ich einfach. Auch gerade wenn man zum Beispiel sieht, es gibt schon 2-3 Spieler, die momentan einfach, sage ich mal, wie unverzichtbar sind. Also eben, einfach, dass Nassim Sukit kommt und auf dieser Position gerade sofort spielt, obwohl er irgendwie gefühlt 2 Tage vorher fängt zum FCA gekommen ist. Das zeigt ja auch, wie Not am Mann, dass zum Beispiel jetzt gerade auf dieser Seite, auf dieser Position geherrscht hat. Auch ein Afrijeb, das er in die Mannschaft bringt, das kann kein anderer Spieler mit dir bringen. Einfach die Dynamik, die Ballbehandlung, das Selbstvertrauen, die Übersicht. Du hast keinen anderen Offensivspieler, der das kann. Und wenn sich dann einer von denen in der entscheidenden Phase verletzt, dann stehst du dann plötzlich wieder relativ blöd da, oder?
Also im Luxus, so im Luxussegment wäre es cool, wenn wir noch einen zweiten Afri hätten. Im Mittelfeld gibt es dann schon nochmal wieder noch mehr Optionen
im Verlauf
von der Saison. Klar. Wenn, also eben das
Iseraglio,
da gibt es natürlich dann schon nochmal, also sind ja dann auch nicht einfach Leichtgewicht, sondern eben dort wird der Konkurrenzkampf die Saison dann, wenn die zwei wieder fit sind, könnte die recht brutal werden. Also dort muss jeder Topleistung bringen, weil eben, sonst hat der Brunello auch auf dieser Position hat er genug Alternativen, oder? Mit Spielern, die sich wieder zeigen wollen. Demher.
Absolut. Also
für uns ist es, glaube ich, einfach eine massive Luxussituation gerade. Aber eben, ja, du sagst es richtig, im perfekten Segment drin hast du wahrscheinlich noch einen zweiten Afri, der genau gleich kannst einfach einsetzen. Aber
sind eben lustigerweise, ja, obwohl das neu zu sind, aber eigentlich relativ
schwierig, oder? Weil einen zweiten so einen holen und dann einfach auf die Bank setzen und warten darauf, dass einer vorne nicht so stabil ist über ein paar Wochen und ihn dann einsetzen. Also.
Ja. Ja, zumal sicher auch die Situation, gell, da muss man auch ehrlich sein, die Situation auf dem Transfermarkt muss auch ein bisschen frustrierend gewesen sein. Man hat zwar die richtigen Spieler geholt, gleichzeitig aber, ja klar, für Touré hat es ein bisschen Geld gegeben, Georgiev hat es kein Geld gegeben. Bei einem Fofana muss man zwar keinen Lohn mitzahlen, so, ist aber auch noch ausgelehnt, oder? Also, Balul wissen wir alle Bescheid, da ist auch noch kein Geld geflossen. Also, tja, da hat man natürlich jetzt auch nicht so viel Spielgeld rausgeholt. Das ist eine ganze Geschichte,
eben,
oder?
Darum eben ist es wahrscheinlich wirklich einfach so die Luxusüberlegung, kann man einen zweiten vorholen, wo die Qualität sofort einbringt, wie es jetzt
drauf geschafft. Ich sage einfach, oder im Winter siehst du dann vielleicht, wo du stehst und sagst, okay, hey, look, also jetzt ist die Situation so lukrativ, jetzt greifen wir an.
Also, bis dahin geniessen wir es jetzt einfach vor dem ersten Mal, finde ich. Weil eben, es stehen coole Matches an. Einerseits gegen Vaduz, da wählen die Zweiten.
Ja, und ich doch.
Was haben sie? Zwei Unentschieden, aber auch noch keine Niederlage, oder? Mhm. Also, denen läuft es. Wir haben den Göpp-Match gegen IB vor uns, wo eben, du sagst es zwar, ja, dort dürfen wir dann auch rausfaulen, aber eigentlich ist es ja halt einfach grossartig, weil eben, gibt wahrscheinlich ziemlich eine volle Bude, könnte ein cooler Max sein. Wir erinnern uns an Herbstpartien, zweite Runde, wie gegen Basel, wo wir ein glorioses Heimspiel hatten, obwohl wir nachher rausgefoult sind, aber,
Man muss es geniessen.
Das war glaube die Saison, in der wir angefangen haben. Ich glaube, das war unsere erste Saison. Aber das ist ein Nebenschauplatz.
Man muss es auf jeden Fall geniessen. Das Göpp-Spiel. Nicht nur, weil es endlich wieder ein Superligist im Brückenfeld ist, sondern eben auch, weil es einfach in diesem Challenge League-Alltag, wo ja, es tut manchmal halt schon im Herzen weh, oder? Wenn man irgendwie am Montagabend Stadlos und Uschi zu Gast hat und dann ist der Garchauffeur von der Mannschaft der Einzige, der im Gästensektor hinhockt. Ich weiss es nicht ganz genau, ob es ein Garchauffeur war, ich vermute es aber mal.
Das könnte sein, er hat das Hemmli angehalten, so jetzt ja, sehr so chauffeurhaft. Ja, könnte das sein.
Und
es ist dann aber noch ein zweiter
dazu. Es ist dann halt einfach auch ein bisschen sinnbildlich für die ganze Liga. Und insofern, ja, ist es sicher cool für die Aarauer, wenn sie zumindest einmal in dieser Saison ein bisschen ein Gefühl bekommen, dass man Profifußball spielt.
Ja, und Super League.
Also Atmosphäre.
Ja, und Super League Luft schnuppern. Wer weiß?
Und ich bin jetzt auch momentan noch nicht so überragend unterwegs. Also weißt du, wer weiß, vielleicht kommen wir sogar nicht mit so einem grossen.
Also wie gesagt, also ich freue mich unglaublich auf den Match. Ich finde es jederzeit cool, wenn man im Göpp irgendwie so Partien spielt. Ich habe fast nur gute Erinnerungen an Göpp, egal ob du am Schluss gewonnen hast oder nicht, aber auch während Corona-Zeiten da noch irgendwie ausserhalb von der Stadionmauern müssen zuschauen und so weiter, den Grill angelassen, extra noch einen Grill mitgenommen und Würstbrötchen und so. An Göpp habe ich immer wahnsinnig gute Erinnerungen. Ich finde es einfach einen coolen Wettbewerb und vielleicht selbst wenn man dem jetzt nicht so eine wahnsinnig grosse irgendwie sportliche Bedeutung will, zumessen, finde ich es trotzdem eine coole Plattform, finde ich es einen coolen Wettbewerb, wo eben außerhalb von dem Liga-Alltag, wo bisweilen in der Challenge League schon recht trist ist, finde ich es halt einen schönen Farbtupfer. Mhm. Und es entschädigt dann eben auch für eine Atmosphäre, die nicht wahnsinnig lässig ist, an einem Auswärtsmatch irgendwo in der Westschweiz, wo 4, 5, 6, 700 Leute kommen, wenn dann ab und zu so eine Match spielen kann, wie wie jetzt in Wollen oder auch gegen IB, jetzt der kommt im September. Grossartig. Also ich freue mich extrem drauf. Also, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Haben wir noch Hausmeisterliches? Haben wir noch Themen, die wir klären müssen? Hast du noch etwas? Sonst habe ich dann
noch etwas. Ja, ich habe einfach noch zwei Sachen. Wir haben gesagt, wir wollen vielleicht dann noch schnell ein bisschen über Baustellen reden, was noch gibt.
Aber jetzt wäre es so schön rund, wenn wir wirklich. Das, es ist gerade so Wohlfühl, Oase, Stimmung.
Für mich als Journalist gehört schon auch dazu, zum Guten, dass es kritisch bleibt. Alter,
oder?
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei aller Euphorie. Ich möchte einfach noch schnell zwei Sachen erwähnen. Also das eine ist sicher immer noch, dass man sich sehr schwierig tut gegen Mannschaften, die tief hinter nie stehen. Jetzt nicht zwingend im Herausschaffen von Chancen. Das sieht eigentlich immer wie besser aus, so von Spiel zu Spiel. Aber es mangelt dann einfach oft an der Effizienz, eben weil man einfach nicht mehr die Kreativspieler haben, die zum Teil dann auch mal eine Verteidigungslinie durchbrechen können. Ich glaube, da müssen sie wirklich noch weiterhin an sich arbeiten. Einfach noch zum besser in die Abschlusspositionen jetzt kommen. Wir sind vorher auch noch mal bei den Transfers gewesen. Manchmal habe ich das Gefühl, es würde wirklich noch so ein Spielertyp wie ein Afri gut tun, einfach zum noch mehr so Löcher können aufzureissen. Ja, das sei noch gesagt. Und das Zweite, was ich schon sehr entscheidend finde, ist schon, du hast es vorher kurz angeteast, Vaduz und Iver da sind zwei Gegner, die man noch nicht hatte. Und ich habe von Anfang an den Eindruck gehabt, Iver da muss auch auf der Rechnung haben in dieser Saison. Inzwischen sind sie auch ins Rollen gekommen und gewinnen eigentlich Match nach Match. Und man muss auch sagen, fast schon ein bisschen beängstigend schnell. Es ist beängstigend, wie schnell sie sich wieder gefangen haben nach einem Abstieg. Weil normalerweise, man kennt Superliga, gehst runter und nachher musst du zuerst mal komplett neu sammeln. Ist zum Beispiel beim FC Thun so gewesen, ist bei Losanuschi so gewesen. Bei Vaduz ist auch so ein Beispiel, wo nachher sich nicht mehr aufrappeln können. Klar. Andere Teams.
Hat auch andere Beispiele gegeben wie Sion oder
FCC. Ja, aber die haben dann natürlich nochmal andere Budgets. Klar, Iver hat auch grosse finanzielle Möglichkeiten, muss man auch sagen. Aber ich will sie dann doch noch nicht so ganz bei Sion GC ansiedeln. Aber trotzdem, also die funktionieren, die haben einen sehr guten Trainer mit Murcia, der von Garus gekommen ist. Und ich glaube, wenn man die Spieler anschaut, die individuelle Qualität, so, die ist auch höher einzustufen wie die vom FC Aarau. Der FC Aarau muss es mit dem Teamgeist machen und mit vielleicht auch mit ein bisschen Geniestreichs vom Trainer. Ich sage einfach, ein bisschen muss man das einfach auch noch rein oder in Betracht ziehen. So, der FC Aarau, wie er jetzt unterwegs ist, wird ganz eine gute Rolle können einnehmen in dieser Saison und sicher dürfen wir optimistisch sein, dass die bis zum Schluss ganz vorne mitspielen werden, aber es könnte halt dann eben schon ein enges Rennen geben mit Iver oder auch Vaduz.
Aber ich glaube, jetzt habe ich dem zugelassen, das ist gut. Ich glaube, die Euphoriebremse bin eigentlich meistens ich gewesen in den letzten drei Jahren, wo wir den Podcast machen. Die Rolle, dass ich jetzt irgendwie sage, da laufen wir durch, da ist kein Problem und nächstes Jahr Superliga und sowieso, da gehörst du von mir nicht. Ich stelle mich auf den Punkt genau gleich, wie man muss entspannt bleiben, wenn es mal nicht läuft. Dürfen wir so lange geniessen, wie so eine Phase, die frühe Phase in dieser Saison, wie sie jetzt gelaufen ist, dass wir es einfach geniessen dürfen und eben nicht immer noch muss denken dazu, sondern einfach sagen, hey, genau gleich wie die wahrscheinlich inzwischen eine von den berühmtesten Floskeln überhaupt im Fußball, wenn man Spiel für Spiel gilt jetzt halt irgendwie für uns Fans, finde ich, dass man einfach, die Entwicklung von dieser Mannschaft ist ja nicht abgeschlossen, eben. Es kann ja sogar noch sein, dass irgendein Transfer kommt, dass auch einer nötig ist, alles drum und dran, alles gut, aber im Moment haben wir Erfolg, wir können es einfach entspannt irgendwie nehmen, können wirklich Spiel für Spiel ins Stadion gehen und es einfach einmal irgendwie gut sein lassen, sagen, hey, solange das läuft, super. Wenn es mal drei Spiele nicht läuft, verlieren wir nicht gerade die Fassung und fordern das grosse Köpfe-Rolle. Ich finde es einfach eine geile Phase, eine geile frühe Saison, super.
Also, hey, Also geniessen dürfen wir immer, also, oder? Gut. Also das ist völlig klar. Man ist, muss die fest feiern, wie sie fallen oder so.
Machen wir so. Ja. Machen wir so. Machen wir so. Ihr auch. Also, haben wir noch etwas?
Ja. Wenn du nichts mehr von mir wissen willst, dann machen wir fertig.
Nicht mehr viel. Nein, eine Position auf der Pendenzenliste haben wir noch und ich habe es noch herzlich gefunden. Weil spricht ein bisschen für uns ein völlig überhebliches Selbstbewusstsein oder so Selbstgewahren irgendwie. Wir haben nämlich die Saison, seit dieser Saison nehmen wir einmal im Brückenfeld auf, dürfen den Podcast hosten in Zusammenarbeit mit dem FCA auch, kommen immer auf der App. Man sieht uns jetzt sogar in Farbe, im besten Fall, wenn wir nicht gerade versagen bei der Technik. Und es hat zu Recht, der Dani hat unter der letzten oder vorletzten Folge kommentiert gehabt, wer sind eigentlich die zwei? Und ja, tatsächlich sind wir nicht mehr einfach nur auf Spotify so ein bisschen unser eigenes Küchlein backen, sondern eben mit dem FC Aarau zusammenarbeiten, haben wir uns eigentlich gar nicht richtig vorgestellt. Darum vielleicht noch schnell, 2 Minuten. Nick, wer bist eigentlich du und warum bist du mit dem FC Aarau, wie bist du mit dem FC Aarau überhaupt sozialisiert worden? Wir haben die Frage schon mal gestellt in der allerersten Folge, ich hatte die letzte in Klasse gehabt. Es würde mich wundern, ob deine Antwort immer noch die gleiche ist. Ob du dich noch mal erinnern, was du dort verzapft hast?
Weiß ich gar nicht, was ich damals. Wir haben schon so viel Seich erzählt, darum ist es ein bisschen schon. Müssen jetzt raten, aber ich glaube, man kann es ja relativ einfach sagen. Ich glaube, wir sind plus minus zusammen in der Keybike aufgewachsen, gross geworden in den letzten, was ist es, 20, 25 Jahren wahrscheinlich? 20 Jahre.
Gut, ich bin einfach fast 2 Jahre älter als Nuller, du, ich bin die letzten 30
Jahre. Ja, ich bin so in den Nullerjahren, habe ich die Stehrampe erblickt quasi und oder kennengelernt, sagen wir es so. Ja, und inzwischen seit 6 Jahre, 7 Jahre auch Sportjournalist bei der Aargauer Zeitung. Hat natürlich durch das jetzt auch einen anderen Blickwinkel bekommen. Aber ich glaube, so ergänzen wir uns ja sehr gut. Du bist ja weiterhin einfach der Prolet auf der Stehrampe. Und ich bin halt der, der ein bisschen nüchtern, sachlicher von den Medienplätzen aus das Ganze analysiert.
Der Prolet auf der Stehrampe. Ich finde, ich bin nämlich meistens vorbildhaft. Also gut. Ja, und dann ich bin der Lorenz. Ich habe mal mit Nick so ein bisschen im gleichen Büro geschafft, zwar für Konkurrenzveranstaltungen im gleichen Medienhaus. Das ist noch eine Gemeinsamkeit. Dort ist auch der Podcast entstanden, der Stehplatz Brückenfeld. Inzwischen machen wir es hier und fühlen uns wahnsinnig zuhause in unserem Heimstadion. Bin mit dem FCH sozialisiert, weil hinter dem Brückenfeld kann man fast sagen, aufgewachsen, weil Großmutter wirklich gerade hinten dran gewohnt hat. Der Vater dort aufgewachsen ist, selber für Aarau gespielt hat, der Bruder für Aarau gespielt. Und ich halt dann einmal zugeschaut, weil ich 2 linke Füße habe. Was mir nicht einmal entgegengekommen ist, obwohl ich Linksfüßer bin.
Ja. Gut, die Linksfüße wäre ich immer gesucht.
Also. Darum sind 1900, was jetzt? Ja. Wahrscheinlich 293, irgendwo so regelmäßig mit dem Papi ins Stadion dürfen und die Ehrenrunde mit dem Pokal auf dem Hausdach von der Großmutter schauen, weil man gefunden hat, das sei sicherer als im Stadion, dass man einen 4-jährigen oder 5-jährigen Bub auf ein Hausdach lässt, kräsen und von dort schauen. Aber ja, das sind frühere Jahre, da hat man noch nicht so auf die Sicherheit von der kleinen
Kinder. Krass, und ich bin wirklich so, also in dem Fall, dazu bist du wieder auf dem Hausdach gestanden, und ich bin einfach so ein paar Meter weit drinnen im Kantonsspital.
Aufs Alkohol.
Ich kann auch irgendwie Mitte Mai Geburtstag, also Ende Mai Geburtstag. So, ja. Genau. Es muss wirklich so die Zeit gewesen.
Also, da sind wir 2 gelöhnt. Und wenn ihr weiterhin Spass habt, mit uns über den FC Aarau zu diskutieren, zu träumen von irgendwelchen coolen Match und wer weiss, wo es sonst noch hergeht, dann bleibt dabei. Das war es wieder mal vom Stehplatz Brückenfeld für diese Woche. Entspannt euch in der Nazi-Pause. Sammelt Energie für ganz, 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 ganz wichtige und wilde Match gegen Vaduz, gegen Iverdon, gegen IB. Und dann hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche wieder. Was meinst
du? Würde ich sagen, ja.
Also, aber auch.
Aber auch.
Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis in die Keybike.